Mein Name ist Peter Merkheim und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Das Schwein quiekt, nämlich der dritten. Bei der heutigen Namenszusammenstellung von mir und meinen Gästen könnte man meinen, wir hätten heute hier eine Kindersendung. Wir heißen nämlich Peter, Paul und Pia. Aber nein, wir haben heute ein etwas blutigeres Thema. Eigentlich hätte ich den Podcast umbenennen müssen, nämlich in Das Schwein quiekt nicht mehr. Unser Thema heute ist nämlich die Metzgerei. Und ich freue mich sehr, hier die Nachfolger zweier hiesiger Traditionsbetriebe begrüßen zu dürfen. Nämlich zum einen die Metzgermeisterin Pia Gierse von der Fleischerei Gierse in Bödefeld und zum anderen den Metzgermeister Paul Wilmes von der Metzgerei Märte in Schmallenberg. Es sind beides Traditionsbetriebe, die unsere Region hier seit Jahrzehnten mit Produkten allerhöchster Qualität versorgen. Dennoch hat gerade der Beruf des Metzgers mit vielen Vorurteilen zu kämpfen und da haben die beiden heute mal die Gelegenheit, das aus ihrer Sicht darzustellen. Wie der Zufall will, ist im aktuellen Spiegel ein Bericht erschienen, den habe ich in der Podcast-Beschreibung verlinkt, unter dem Titel Inflation schlägt Tierwohl, der die aktuelle Situation, das Zusammenspiel aus Politik, Landwirtschaft und Handel ganz gut darstellt. Wer möchte, kann den ja mal durchlesen, ist leider ein Plusartikel. Man könnte ja auch den aktuellen Spiegel einmal kaufen. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Ja, dann erstmal herzlich willkommen im Grünen Salon.
Schönen guten Abend.
Hallo.
Ja, wir haben jetzt schon das dritte Bier hier im Anschlag. Also das könnte ein lustiger Abend werden. Und wie es dem Anstand gebührt, würde ich natürlich die Pia bitten, einmal ihren Betrieb vorzustellen.
Ja, also ich bin Pia Gierse. Wir haben eine Fleischerei in Bödefeld. Unser Betrieb ist seit 1946. Ist jetzt in der dritten Generation von meinem Opa, meinem Vater und jetzt von mir. Wir haben 10 Angestellte. Unter den 10 Angestellten haben wir 4 Metzgermeister und wir schlachten jede Woche noch unsere Tiere selbst.
Das ist, hört sich ja schon mal interessant an. Ihr beiden habt zwar den gleichen Beruf, aber es sind ja irgendwo doch grundverschiedene Betriebe. Paul, wenn du einmal bitte euren Betrieb vorstellen würdest.
Ja, mein Name ist Paul Wilmes von der Märte-Metzgerei. Ich bin jetzt seit einigen Wochen zu Hause am Arbeiten, habe vorher klassisch meine Lehre gemacht und ein paar Betriebe abgeklappert, um was anderes zu sehen, ein paar Eindrücke zu gewinnen und bin jetzt zu Hause im Verkauf tätig. Wir beschäftigen ungefähr 100 Mitarbeiter im Verkauf, Produktion und im Büro. Ja, wir haben 10 eigene Filialen, worauf sich die Mitarbeiter verteilen. Und eine Produktion in Schmallenberg, wo ungefähr 35 Mitarbeiter sind. Und Märte gibt es seit 1900.
Märte ist der Hausname, ne?
Genau,
Märte. Das im Sauerland sich für alte Familien gehört. Wir sind ja irgendwie eine Arbeiterfamilie, wir haben keinen. Aber.
Ja, genau, Märte ist der Hausname. Stammt von unserem Stammhaus in Schmallenberg ab. Oder von meinem Opa, von Mertens Jupp. Und daraus entstand dann irgendwann der Name Märte. Und dann wurde die Metzgerei von Metzgerei Wilmes auf Metzgerei Märte mal umbenannt. Und seitdem heißt es Märte und nicht mehr Wilmes.
Ja, okay. Jetzt haben wir schon mal so ein paar Grundinformationen. Jetzt gehen wir mal in die Verarbeitung. Da kommt jetzt ja als erstes bei euch das Schlachten. Letzte Woche kamen am Fernsehen wieder so gruselige, grausame Bilder von dem Großschlachthof. Und ich glaube auch, einer der Gründe, warum euer Ruf bei manchen, also der Ruf des Metzgers, nicht so gut ist, weil man euch unterstellt durch dieses tagtägliche Töten, dass ihr völlig emotionsfrei seid. Aber erklärt mal bitte, wie das bei euch läuft und...
Also wir schlachten unsere Tiere noch selbst, das heißt, einmal die Woche kommt der Bauer, zum Beispiel unsere Schweine kommen aus Remlinghausen, kommt mit dem Anhänger vorgefahren, die Schweine werden morgens um 6 Uhr vom Anhänger runtergelassen, werden in einen Käfig gesperrt, bleiben erstmal eine Stunde zum Beruhigen in dem Käfig und dann geht es bei uns mit der Schlachtung los. Das heißt, unsere 3 Metzger nehmen sich ein Schwein nach dem anderen vor. Es wird betäubt und geschlachtet. Genauso läuft das mit unseren Bullen auch. Jede Woche schlachten wir so 2 aus der Umgebung, aus Meschede oder Siedlinghausen. Dann kommen die Bullen ins Schlachthaus, werden fixiert, werden mit dem Bolzen betäubt und dann geschlachtet.
Ja, das hörte sich ja gar nicht so emotionslos an. Ja. Paul, bei euch, ihr schlachtet, glaube ich, nicht direkt selbst, ne?
Ja, genau. Wir lassen im Lohn schlachten, da es bei uns ja ein paar Schweine mehr sind. So jede Woche um die 100 Schweine. Und wir kaufen die Schweine aber auch direkt bei den Bauern ein. Wir haben da 5 Bauern, die für uns die Schweine mästen. Für unsere Ansprüche heißt, da gibt es extra einen Namen für, das ist das Pigur-Programm. Setzt sich ganz einfach zusammen aus Pig und Gourmet. Und ja, die Schweine bekommen nur, sag ich mal, Futter aus der Region, kein genmanipuliertes Futter. Längere Mastzeiten und dadurch sind die halt schwerer und das Fleisch ist ein deutlicher Unterschied zu einem konventionellen Schwein. Also ist fester, bessere Farbe, weniger Wasserverlust und genau, dann werden die Schweine zum Schlachthof gebracht, zu einem kleinen Schlachthof, wo die geschlachtet werden und dann bekommen wir die Schweinehälften nach Schmalmilch geliefert und zerlegen dann aber auch alles selber.
Und Rinder auch, oder?
Genau, Rinder werden auch, kommen auch aus der Region hier. Haben wir einen Viehhändler, der für uns die Rinder nach unseren Kriterien aussucht und einsammelt. Und die kommen auch alle, also Fellböcke und also hier im Sauerländer Umkreis. Die werden auch zu dem Schlachthof gebracht, dort geschlachtet und dann kriegen wir die geviertelt und zerlegen alles selber.
Okay. Verarbeitung, das ist ja, muss ich sagen, tolle Sache, jahrhundertealte Rezepte, viel Rauch, tolle Geschmäcker und auch die Zerlegung, die einzelnen Stücke bei den Hipstern, heißt das ja heute Cuts, ja, die haben Grillen, Grillbuddies und da gibt es ja sogar Zeitungen, Beef und so weiter. Was ist da eure Spezialität? Wie läuft das bei euch ab? Also nicht Paul, wie habt ihr da einiges im Sortiment?
Ja, erstmal würde ich sagen, dass wir, also ob jetzt Märte oder Gese, beides 2 traditionelle Metzgereien sind und uns eher auf die traditionellen Dinge konzentrieren und ja, die traditionellen handwerklichen Wurstsorten und Fleischsorten, sag ich mal, produzieren, aber natürlich auch uns immer neuen Sachen versuchen.
Also ich sag mal, bei der Fleischerei Gese, die Spezialitäten sind Hausmacher, Leber und Blutwurst. Dafür sind wir bekannt, würde ich mal so sagen. Genauso wie unseren Partyservice. Da wir jedes Schnitzel selber schneiden und panieren, machen wir am Wochenende viel Catering, wie kalte Platten mit Pfefferbeißern, Schnitzelchen, Frikadellen und unterschiedliche Salate, so wie Hausmacher Kartoffelsalat und Nudelsalat. Sowas wird alles noch selbst hergestellt. Dazu gibt es dann noch unterschiedliche Soßen bei die Schnitzel, wie Jäger- und Zigeunersoße.
Ja, dann, Pia, du hast gerade schon gesagt, ihr habt Partyservice. Paul, ihr wart ja auch lange im Imbissgeschäft unterwegs. Wenn ihr vielleicht mal beide so ein bisschen erzählt, was ihr da zusätzlich habt. Bei euch ist ja auch ein Teil, ich nenne es jetzt mal Convenience, wo man da diverse Dinge in Gläsern und diesen Schläuchen, nenne ich das mal, kaufen kann. Paul, was macht ihr da? Salate, glaube ich, auch noch. Aber erklär du mal, Paul.
Ja, genau. Wir haben ein sehr starkes Augenmerk auf im Convenience-Bereich. Machen viel, kochen viel ein in Gläsern und machen viele Suppen selber, sei es Erbsensuppe, Linsensuppe, so die Klassiker auch. Und vertreiben das über unsere Filialen und versuchen da auch alles zu verwerten. Also es gibt von der Rinderzunge bis zur Ochsenschwanzsuppe gibt es eigentlich alles bei uns, damit man auch das ganze Tier verwertet und ja, das Tier hat einfach nicht nur Filet und Lummer, sondern auch eine Schnauze und einen Schwanz und deswegen sollte man halt alles verwerten und da achten wir schon drauf, dass wir immer komplett das ganze Tier verwerten können.
Und die Salate und so weiter, die ihr anbietet, die macht ihr auch alles selbst?
Genau, wir haben eine eigene Salatproduktion, wo wir unsere Salate selber herstellen und ja, wird auch alles von Hand noch gemacht, von Hand geschnitten, angemengt. Und genau, bei uns wird eigentlich fast alles selber gemacht, also auch unsere Wurstsorten. Unser Sortiment ist eigentlich komplett eigene Produktion, bis halt auf Spezialitäten, sagen wir jetzt Serrano-Schinken, Parma-Schinken, was man halt zukaufen muss. Und aber sonst ist bei uns eigentlich alles eigene Herstellung.
Kurze Nachfrage zu den Imbissen. Da habt ihr ja so ein bisschen umstrukturiert, würde ich es nennen. Ihr seid ja auch hier in Oberkirchen auf dem Schützenfest oder auf vielen Schützenfesten. Was war da der Hintergrund, dass ihr da Änderungen vornehmen musstet, gehe ich ja mal von aus?
Ja, genau. Wir haben das ja viele Jahre lang gemacht. Oder mein Vater hat das viele Jahre lang gemacht. Und der Hintergrund, dass wir das jetzt nicht mehr selber betreiben, aber trotzdem noch unsere Wagen zur Verfügung stellen und auch mit unseren Produkten weiterhin beliefern. Der Hintergrund dahinter war einfach, dass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns auf die wesentlichen Sachen, auf die Wurstproduktion und auf unsere Filialgeschäfte. Und die Mitarbeiter, die wir dafür haben, setzen wir da in dem Bereich ein. Und
Ja, ist ja wahrscheinlich auch, gerade im Imbissbereich ist ja auch personell wahrscheinlich schwierig zu besetzen. Ne?
Das Personalproblem spielt natürlich immer eine große Rolle. Und gerade im Imbissbereich, dann am Wochenende arbeiten, samstags nachts, wo alle anderen unterwegs sind und deine Kumpels dann vor der Bude stehen, dann haben die meisten keine Lust, dann hinter der Bude zu stehen. Und deswegen ist das alles sehr schwierig. Und ja.
Aber da, ich glaube, das macht jetzt der Maler und Küchenmeister. Der hat das ja ganz ordentlich gemacht. Also hier gab es keine Beschwerden. Ja, Pia, du bist auch im Imbissgeschäft unterwegs, richtig?
Richtig. Also wir haben auch 1, 2, 3, 4, 5 Schützenfeste. Ich bin aber hauptsächlich in der Küche. Das heißt, bei uns gibt es eher Tellergerichte wie Jägerschnitzel, Zigeunerschnitzel mit Pommes oder Sauerbraten mit selbstgemachten Klößen und Rotkohl. Genauso wie wir im Laden auch Suppen verkaufen. Allerdings haben wir das nicht auf so einem großen Stil. Wir kochen jede Woche, so wie wir es schaffen, da wir halt nur 10 Angestellte haben. Und frieren unterschiedliche Suppen ein, so wie Gulaschsuppe, Erbsensuppe, Mitternachtssuppe. Dann packen wir die immer zu 2er Portionen ab und dann werden die eingefroren, sodass unsere Kunden einfach zu unserem Bedienungspersonal sagt, sie hätten gerne 2 Portionen Erbsensuppe, 2 Portionen Gulaschsuppe. Und dann werden die aus dem TK rausgeholt und die Kunden können sich die entweder zu Hause warm machen oder wieder einfrieren.
Ja, also in der Vorbereitung für diesen Podcast habe ich mich dann auch mal durchs Internet gefräst und viel gelesen über euren Beruf. Und unter anderem, es gibt sogar 5 Metzger-Podcasts, habe ich entdeckt. Unter anderem einen, der heißt, meine ich, Fleisch ist Lust. Ich schreibe das mal in die Beschreibung rein, wie der heißt. Der scheint eingeschlafen zu sein, aber da ging es so um die Symbiose, Spitzenküche, Fleischbehandlung, Respekt vor dem Tier. Wie seht ihr dieses Thema Respekt vor dem Tier? Pia, ihr bietet, glaube ich, auch solche Zerlegekurse oder die Leute können da auch irgendwie beim Schlachten dabei sein. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Also vor Corona haben wir damit angefangen, Zerlegekurse anzubieten. Das heißt, die melden sich mit 10 Leuten an, maximal 15 und dann zerlegen wir vor den Leuten ein halbes Schwein. Das heißt, das halbe Schwein liegt da von Kopf bis Schwanz und dann wird jedes einzelne Teilstück zerlegt und wir erklären, was man mit jedem einzelnen Teilstück machen kann. Zum Beispiel hatten wir das jetzt letzte Woche, da haben wir das auch mit Wild gemacht, dann hatten wir ein Wildschwein und dann wird das ganze Wildschwein von Kopf bis Fuß zerlegt, damit die Leute sehen, dass es, wie gesagt, nicht nur Filet und Lummer gibt, sondern dass man auch die dicke Rippe schön schmoren kann oder wie wir eben schon gesagt haben, Ochsenbäckchen oder auch Schweinebäckchen eine sehr gute Delikatesse sind.
Ja, ich habe ja sogar jetzt gehört, dass Vegetarier zunehmend den Jagdschein machen. Nicht lachen. Weil sie, wenn sie also selbst gejagtes Tier, wo man dann entsprechend auch eigenen Aufwand betreiben muss, um das zu erlegen, was er auch in der freien Natur gelebt hat, dann selber essen zu können. Und der Vegetarier ist jetzt Jäger. Und solche Leute kommen dann bei euch, denke ich, auch zum Wildzerlegen. Ne?
Also tatsächlich ist das so. Am Anfang hat man das sehr belächelt, aber mittlerweile, ja. Wir hatten jetzt auch einen Frauenkurs dabei, da waren zwei wirklich Vegetarier dabei, die haben sich das angeguckt und ich muss sagen, seitdem essen die tatsächlich Fleisch, weil sie gesagt haben, so wissen sie, wo das herkommt und sie wissen wenigstens, was mit dem Tier anzufangen. Sonst hatten sie ein Stück Fleisch vor sich liegen und wussten nicht, was kann ich damit machen.
Ja, Thema Tierwohl vielleicht noch, das ist ja im Handel auch ein Riesenthema. Wird ja auch in dem Spiegelartikel, den ich in der Einleitung erwähnt hatte, angesprochen. Tierwohl wird ja im Handel, gibt es ja alle möglichen Labels. Es soll jetzt, glaube ich, auch ein gesetzliches Label Tierwohl geben. Letztlich ist ja die Frage, wie gehe ich mit dem Tier um, wie wird es aufgezogen? Und da differenziert ihr euch ja auch. Ja, ihr seid halt nicht die Schlachter, die irgendwie aus dem 60.000 Schweinemaststall die Tiere beziehen, sondern ihr kennt die Bauern und so weiter. Da vielleicht noch, wir hatten jetzt schon, ihr habt das jetzt mehrfach beide angesprochen, der Verbraucher scheint ja so zu sein, dass er nur noch Filet, Gehacktes und Nacken im Sommer zum Grillen und Rücken kauft, also beim Rind dann entsprechend Roastbeef. Jetzt gibt es ja diese Bewegung auch in der Küche, Nose to Tail, also komplette Verarbeitung, auch Innereien und so weiter. Ist das wirklich ein Problem? Weil dadurch, wenn natürlich nur noch Filet, Rücken und Nacken gegessen wird und diese klassischen deutschen Dinge wie der Braten, der ja irgendwie aus der Mode kommt, aufgrund der, ich denke mal, auch Zusammensetzung der heutigen Haushalte, Zwei-Personen-Haushalte und so weiter, dass diese Stücke auch gar nicht mehr verkauft werden. Da muss ich natürlich auch entsprechend mehr Tiere schlachten, um den Bedarf zu decken. Ist das so? Ist das auch in eurer Wahrnehmung so?
Ja, zu dem Thema kann ich halt nur sagen, was ich jetzt eben schon einmal gesagt habe, dass wir halt gerade über die Convenience-Produkte versuchen, die Sachen dann unter die Leute zu bringen, um denen einfach das Kochen, was ja meistens das Problem ist, sag ich mal, was viel Zeitaufwand ist, zu ersparen. Und dann gibt es dann bei uns halt einfach einen Rinderschmorbraten, schon komplett tafelfertig im Glas. Oder die Ochsenbäckchen oder eine Ochsenschwanzsuppe.
Also ich selbst habe neulich von euch Rouladen im Glas gekauft. Ich bin ja eigentlich so ein kleiner Hobbykoch. Aber ich muss sagen, wenn ich für mich alleine Rouladen mache, was ich da alles für kaufen muss und wie viel Zeit ich aufwenden muss, und dann muss ich Rotwein haben etc., da habe ich gedacht, probierst du doch mal diese Glasrouladen da vom Märte. Klar, ich glaube, die kosten zu dem Zeitpunkt 8,90 Euro, habe ich, glaube ich, bezahlt für drei so kleine Rouladen drin. Waren sehr, sehr gut, aber da muss man ja auch in Relation setzen den Aufwand, den ich jetzt für mich alleine mit Zutaten kaufen und so weiter gehabt hätte.
Ja.
Ja, und das ist, denke ich, auch was die Single-Haushalte etc.
Genau, ich sag mal, der Preis ist in den oder setzt sich in dem Sinne ja zusammen. Wenn man überlegt, man müsste für eine einzelne Person so kochen, die Sachen, die Zutaten alles kaufen, den Zeitaufwand, und dafür finde ich den Preis persönlich jetzt nicht zu hoch angesetzt, weil man kriegt ein hochwertiges Produkt, handgerollte Rouladen und eine selbstgezogene Soße dabei. Und wir versuchen es den Leuten halt einfach zu machen und durch solche Produkte halt.
Ja, ist ja regional gekauft, handwerklich gemacht. Ist ja durchaus eine interessante Alternative. Ja, ist das so, dass die Leute wirklich nur noch Filet und Roastbeef, Rücken und Nacken kaufen, auch bei euch? Und Gehacktes natürlich. Weiß ich ja nicht, was ihr da alles durchdreht.
Also so wie Paul schon gesagt hat, wir machen halt auch selbstgemachte Rouladen, halt nicht im Glas, wie gesagt, in der Tüte einvakuumiert, eingefroren. Und für einen Single-Haushalt lohnt sich das wirklich nicht. Wir machen, wenn wir einmal Rouladen machen, dann füllen wir 100 Rouladen, dann werden die gebraten, dann werden die geschmort und dann werden die mit der Soße einvakuumiert. Also bei uns sind viele ältere Leute jetzt mittlerweile wieder, die das halt noch machen. Aber ich sag mal, in meinem Alter, so mit 30, da fängt keiner an und macht sich zwei Rinderrouladen. Na klar, ist das dann einfacher, ob man es im Glas kauft oder einvakuumiert und tiefgefroren.
Ja. Ja, es gibt ja auch positive Beispiele. Zum Beispiel, ich habe das jetzt eben im Vorgespräch gesagt, Spare Ribs war so ein Ding, was bis in die, ich glaube, der große Trend ging so 2000 rum los. Das hatte vorher ja überhaupt keine Rolle gespielt und wir haben das damals ganz, ganz günstig kaufen können. Und mittlerweile ist Spare Ribs ja so ein Mega-Trendartikel, wo die Leute den dann auch wieder zu schätzen wissen. Ich glaube, das zweite sind so Ochsenbäckchen, Schweinebäckchen, die ja auch früher wahrscheinlich in der Wurst gelandet sind. Stellt ihr das auch fest, dass solche Dinge nachgefragt werden?
Ja klar, durch gewisse Trends, die immer wieder gesetzt werden, merkt man natürlich, dass die Leute, oder weil es ja immer wieder oder mehr Leute wieder gibt, die auch Spaß am Kochen haben und dann auch bewusst das Fleisch einkaufen, bewusst bei Metzgereien und wo sie wissen, wo es herkommt. Und dann werden solche Sachen gekauft, weil man es irgendwo gelesen hat oder irgendwo was gesehen hat.
Ja, es gibt ja da auch so einen Megatrend Grillen. Da gibt es ja auch irgendwelche Zeitschriften, die heißen Beef und was weiß ich. Und da ist das dann nicht mehr das Stück Fleisch. Das hat dann einen englischen Namen. Und dann sind das ja auch, glaube ich, das wird da nicht zerlegt. Das sind dann Cuts. Ne? Ganz, ganz bekannt Flanksteaks zum Beispiel. Und ich habe neulich etwas gegessen, was ich nicht kannte. Ein Hanging Tender. Sensationell als Steak, war ganz toller, ganz kräftiger Rindfleischgeschmack. Dann habe ich gedacht, das kaufst du mal irgendwo, ist aber schwer zu bekommen. In Frankreich, glaube ich, eine Delikatesse, heißt Anglais oder so ähnlich. Und dann habe ich in Deutsch geguckt, da heißt es Nierenzapfen. Ja gut, hätte ich jetzt gewusst, das ist ein Nierenzapfen, hätte ich wahrscheinlich das schon mal gar nicht als Steak bestellt. Aber ganz, ganz toll. Ja, wie sieht das so im Bereich Innereien aus? Wandern die komplett in die Wurst oder gibt es da doch genug Abnehmer für den Bereich?
Also bei uns wird ja, wie gesagt, jede Woche selber geschlachtet und da haben wir echt so 3-4 Leute, die ganzen Innereien kaufen. Das sind unterschiedliche Gasthöfe, die dann noch einmal die Woche auf der Karte Leber zum Beispiel haben. Oder da wir ja Leber und Blutwurst noch selber machen, kommt da halt bei uns die Leber rein und das Blut halt in die Blutwurst. Also bei uns werden die Innereien auch verwertet.
So ähnlich läuft es bei uns auch ab. Also bei uns gibt es auch klassisch an der Theke eigentlich montags und dienstags immer Leber, schlachtfrisch. Und ja, die Nieren verwerten wir zum Beispiel zu Nierenwurst oder im Sauerland auch Schlackerwurst genannt. Ja. Die jetzt gerade im Winter auch sehr
Grünkohl,
ne? Zu Grünkohl Sauerkraut passt. Und ja, man versucht halt schon alles zu verwerten, was man
verwerten kann,
ja.
Ja, das gehört sich ja irgendwo auch schon aus Respekt vor dem Tier. Ne? Aber wir könnten ja vielleicht mal so einen Appell an die Leute richten, dass sie vielleicht zukünftig ein bisschen mehr vom Tier kaufen und nicht nur noch Filet. Und ja, dann hätten wir noch, wir hatten ja anfangs einmal kurz das Thema Großmastställe, Schlachthöfe etc. immer wieder in den Medien. Jetzt ist ja die Frage, Differenzierung eurer Produkte gegenüber Supermarktprodukten. Und ich glaube, die Supermarktprodukte muss man dann auch wieder differenzieren. Da gibt es halt die sogenannte, wie heißt es noch, ich nenne es jetzt Abpackware, wo dann Wurst, was weiß ich, 10 Scheiben, 20, 30 Scheiben Wurst abgepackt sind in so Plastikding. Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Da gibt es sicherlich die Ware der Großschlachthöfe, die da drin landet, aber da gibt es auch durchaus die eine oder das eine oder andere ehrbare Familienunternehmen, was da seine Wurst verkauft. Und dann gibt es ja den Bereich der Supermärkte, die Frischfleischtheken haben. In dem besagten Spiegelartikel zum Beispiel gibt es einen Rewe-Markt in Köln, der auch sehr hochpreisig im Fleisch ist, der sogar die Schweine oder den Stall der Schweine live in seine Filialen überträgt. Also auch im Bereich Frischfleisch gibt es da sicherlich durchaus Supermärkte, die da gute Produkte anbieten. Aber wir reden jetzt über dieses Fleisch, was abgepackt irgendwo in der Kühlung liegt für kleines Geld. Und aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation scheint der Verbraucher ja weg vom Bio-Trend zu gehen, weil am besten sparen kann er natürlich beim Einkaufen und kauft halt nicht mehr das Bio oder kauft bei euch, sondern entscheidet an der Kasse wieder anders, ja, und kauft diese Billigprodukte, wo dann sicherlich die Großschlachthöfe und Großmastställe sind. Merkt ihr das aktuell auch schon, dass der Verbraucher da von euch weggeht und wieder den Supermarkt frönt? Paul, merkt ihr das?
Also klar merkt man im Moment, dass die wirtschaftliche Situation, sag ich mal, relativ angespannt ist und die Leute versuchen zu sparen, gerade wir merken das viel, dass die Leute halt viel Angebote kaufen auch. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir Kunden verlieren dadurch oder dass Leute, die sonst bei uns eingekauft haben, jetzt zum Supermarkt Fleisch und so nächstes Mal jetzt wechseln, sondern dass sie dann vielleicht eher sagen, so wie es mir auch lieber ist, dass sie nicht mehr drei oder viermal die Woche kommen oder jeden Tag, sondern sagen bewusst, ich komme jetzt nur noch zweimal die Woche, aber ich weiß einfach, was ich kriege und ich kann bei euch das Fleisch kaufen und ich sag mal, unsere Betriebe, also jetzt Gierse oder Mertes, so transparent, dass man einfach sagen kann, ja, wenn du es auch uns auch nicht glaubst, dann komm halt mit und ich zeige dir den Bauernhof, wo das Schwein herkommt oder das Rind und ich zeige dir, wie es geschlachtet wird, weil das können wir halt einfach sagen und das ist der große Pluspunkt gegenüber einem großen Supermarkt. Ja. Auch wenn der vielleicht einen Strohschwein drin hat dann, und das Video im Hintergrund läuft, kann der glaube ich nicht sagen, ja, ich kenne den Bauern und ich habe letzte Woche vielleicht noch mit dem einen getrunken und ich weiß, den Schweinen geht's gut. So, ja. Also ich glaube, das ist so der große Pluspunkt im Handwerk dann noch.
Paul, gutes Stichwort trinken. Pia und ich haben nämlich das Bier leer. Wir müssen jetzt mal eine kleine Bierpause machen. So, die Biere sind hier wieder voll. Auch der Paul hat noch eins gekriegt. Nicht, dass der hier leer ausgeht. Ja, vielleicht noch mal zum Thema Supermarkt. Also dieses Plastik eingeschweißte Fleisch. Diverser Billigmarken. Wie erklärt ihr mir als Verbraucher, dass ich das nicht kaufen soll, sondern eure Produkte kaufen soll? Ja, Paul, bitte.
Ja, also das Supermarktfleisch, was, ja, ich sag mal, SB-Regal, was man da so kaufen kann, ist halt so das klassische konventionelle Schwein, was so schnell wie möglich gemästet wird und umso schnell wie möglich geschlachtet wird. Und dann merkt man halt auch einen klaren Unterschied, wenn man jetzt das Supermarktfleisch, was aus dem Regal kommt, anbrät, sag ich mal, also ein Steak, und dann ein Steak vom Metzger holt, du hast da einen klaren Unterschied hinter, wenn es, oder du merkst in der Pfanne schon, es bildet sich viel mehr Wasser in der Pfanne, es spritzt viel mehr, weil das, wenn es mit Fett anbrätst, verliert viel mehr Wasser und hast auch hinterher ein viel kleineres Steak, als wie du es vorher reingetan hast. Und das ist halt bei einem klassischen Handwerksbetrieb, sage ich, eigentlich nicht der Fall, weil das Schwein viel länger Zeit hatte, um zu wachsen und längere Reifezeiten hatte vielleicht auch. Und ja, dadurch hat es einfach viel mehr, ja.
Es ist besser. Ja, Pia, wie siehst du das in dem Bereich Supermarktfleisch?
Ich kann das nur so wie Paul wiedergeben, weil wir unseren Bauern ja sagen, wir brauchen jede Woche, also in unserem Fall jetzt jede Woche 10 bis 12 Schweine und der richtet sich halt danach. Das heißt nicht, ich habe jetzt keine Schweine und ich gebe euch einfach eins, was jetzt erst 3 Monate alt ist und daraus müsst ihr jetzt Wurst machen. Unsere Schweine bleiben mindestens 5 Monate beim Bauern und dann kommen die zu uns.
Ja, ich habe in meiner Vorbereitung gelernt, es gibt neben Flugscham, gibt es jetzt auch Fleischscham. Also es gibt Leute, die schämen sich, weil sie Fleisch essen. Wir haben ja generell einen Rückgang, glaube ich, im Fleischkonsum seit 15 Jahren. Und wenn man mal ganz ehrlich ist und ich das hier in eurer Anwesenheit sagen darf, ist es ja auch so, dass wir einfach ja, gedankenlos Fleisch in uns reinstopfen, ohne irgendwie das wertzuschätzen. Das war sicherlich früher zu Zeiten der Ausschlachtung, wo jede Familie irgendwie 1, 2 Schweine und eine Kuh hatte. Da hat man die natürlich von Kopf bis Fuß verarbeitet. Heute ist es überall erhältlich und sehr, sehr günstig. Ist ja auch interessant, dass wir als Hochlohnland in Deutschland es schaffen, am billigsten überhaupt Fleisch zu produzieren und sogar nach China exportieren und in Dänemark zum Beispiel die Schlachthöfe schließen und in Deutschland produzieren. Also irgendwas ist da ja schon falsch gelaufen. Pia, was sagst du denn zu Fleischscham? Muss man sich tatsächlich schämen, wenn man Fleisch isst?
Also meiner Meinung nach muss man sich dafür nicht schämen, aber ich sage immer, damit man das Tier noch ein bisschen schätzt, muss man nicht jeden Tag alles in sich reinschaufeln, sondern man sollte einfach darauf achten, was man isst. Ich finde, wenn ich gerne Fleisch esse, so wie ich zum Beispiel, dann esse ich halt 4 Tage in der Woche gescheites Fleisch, gehe zum Metzger, so wie zu uns oder zu Merte.
Du isst gerne Fleisch, Bier?
Ja, ich esse sehr gerne Fleisch. Am liebsten Steaks. Dann gehe ich entweder zu Giers oder zu Merte oder zu irgendwelchen anderen Handwerksmetzgern und hole mir da mein Steak. Dafür sage ich aber am nächsten Tag, ja okay, morgen gibt es nur Nudeln mit Tomate und Pesto. Aber dafür achte ich halt darauf, was ich halt an dem gesagten Tag, wo ich Fleisch esse, kaufe. Dass ich halt nicht zum Discounter gehe und hole mir mein gehacktes abgepackt, wo 300 Gramm drin sind für 99 Cent und esse das quasi jeden Tag, sondern wie gesagt, viermal die Woche gescheites Fleisch anstatt einmal zum Discounter und hole mir für die ganze Woche Fleisch.
Also sogar ihr als Metzger seid also der Ansicht, dass wir zu viel Fleisch essen und man das Ganze bewusster tun sollte, auch im Zuge Respekt vor dem Tier. Ja, also früher in der Nauschlacht Zeiten, da wurde ja auch gerade in Westfalen viele Gerichte wurden ja, kam Fleisch, war absolutes Festtagsgericht, kam auch wirklich nur sonntags auf den Teller und den Rest der Woche gab es ja viele verlängerte Sachen, wo man einfach mit Kartoffeln und Gemüse Fleisch im Prinzip verlängert hat. Paul, siehst du das auch so, dass du da ein bewussteres Konsumieren und dann qualitativ hochwertig vom Handwerksmetzger? Klar ist das für dich die Lösung, aber das würdest du auch so propagieren, gehe ich mal von aus.
Ja genau, dass man vielleicht den Leuten bewusst macht, dass man eher wieder zu einem Festtagsbraten hingeht oder zu einem Sonntagsbraten und sagt, man hat Tage, wo man sagt, da isst man Fleisch, aber bewusst und respektvoll, weil ja immerhin da ein Tier für gestorben ist, dass ich das Fleisch genießen darf. Und ich glaube, da ist dann einfach wichtig zu sagen, ja, ich freue mich auf das Stück Fleisch und kaufe dann nicht jeden Tag Fleisch im Supermarkt oder versuche das billiges Fleisch zu kaufen, da ich mir jeden Tag leisten kann, sondern sage einfach, ich habe bestimmte Tage in der Woche oder dann am Wochenende, so jetzt gehe ich zum Metzger und kaufe ein Stück Fleisch, wo ich weiß, das Tier wurde artgerecht aufgezogen und auch artgerecht geschlachtet. Und das ist meiner Meinung nach sinnvoller. Und so würde ich mir auch wünschen, dass die Leute wieder mehr Respekt davor haben und einfach sich bewusster wieder den Fleischkonsum, sag ich mal, aneignen.
Ja, apropos bewusster, wir haben ja die Zeit der Dauerkrisen. Eine davon ist ja auch die Klimakrise, wo ja auch der Fleischkonsum oder der hohe Fleischkonsum insbesondere in der westlichen Welt kritisiert wird. Hintergrund ist, dass ich glaube, explizit oder Rinder unheimlich viel Methan ausstoßen und durch die Fütterung mit Soja und so weiter wird Regenwald gerodet etc. pp. Wenn ich das richtig verstehe, ist das ja so, dass dadurch, dass ihr wisst, wo es herkommt und wie es gefüttert wird, dass ich also mit einem Kauf bei euch quasi auch klimafreundlich werden kann. Würdet ihr das so unterschreiben?
Ja, genau. Also man weiß auf jeden Fall, sag mal, die Tiere, die wir schlachten, dass das Futter aus der Region kommt, von den Bauern selber. Und dadurch weiß man einfach, dass das Futter wurde nicht erst um die halbe Welt gefahren.
Pia, hast du da auch, seid ihr jetzt klimafreundlicher als der Rest, wenn ich im Supermarkt das Fleisch kaufe?
Also so wie Paul schon gesagt hat, dass das nicht um die ganze Welt gefahren wird, aber wenn man dann zum Thema Vegetarier geht, die gesund leben wollen und der Welt was zugute tun wollen.
Wenn ich da einmal einhaken darf, ich habe jetzt, Hendrik Streeck hat ja auf Welt TV eine Sendung mit der Frau von Christian Lindner, das fand ich ganz witzig, da hat er gesagt, ja, wer vegan lebt, der lebt zwar gesünder, aber nicht länger. Fand ich ganz interessant.
Ja, ist richtig. Aber ich denke mir dann auch, die ganzen Vegetarier, die essen ja auch so viel Soja. Und dann fragen wir uns, wo kommt das Soja her? Da denken die Vegetarier ja quasi gar nicht drüber nach, dass das Soja auch über die ganze Welt geschippert wird, dass es bei uns hier ankommt.
Also die berühmten Fleischersatzprodukte, die wahrscheinlich ähnlich klimaschädlich sein können, wie auch dann das Fleisch. Aber es ist ja vielleicht generell nicht falsch, dass man da bewusst damit umgeht und auch da vielleicht sein Verhalten etwas anpasst. Ja, dann gehen wir mal direkt zur nächsten Krise. Energiekrise dürfte ja gerade bei euch auch ein Riesenthema sein, weil ich sehe da jetzt bei euch wenig Einsparpotenziale. weil ihr halt, ihr braucht gewisse Temperaturen im Hitzebereich, um die Wurst zu brühen oder haltbar zu machen. Und es gibt ja auch gesetzliche Vorschriften, insbesondere auch bei der Kälte. Ich kann ja ein Kühlhaus nicht einfach höher stellen. Wie ist das und wie wirkt sich das auf eure Betriebe aus?
Ja, also Energie ist im Metzgerhandwerk oder bei uns eigentlich schon immer ein Thema. Auch vor der jetzigen Krise hat man sich immer Gedanken gemacht und macht man sich auch immer Gedanken, wie man Energie sparen kann und wie man es effizienter machen kann. Also sei es durch modernere Maschinen, moderne Räucheranlagen, dass man nicht mehr, sag mal, einen Kessel mit 100 Liter Wasser volllaufen muss, sondern mit Wasserdampf gart und dass man halt, ja, Kühlhäuser kann man nicht viel einsparen, ja, die müssen das ganze Jahr über läuft das Kühlhaus, klar, wir versuchen das eine oder andere Kühlhaus vielleicht auszumachen und in ein Kühlhaus zu verlagern, aber manche Sachen kann man auch einfach nicht einsparen, weil das Metzgerhandwerk halt sehr energiereich ist und wird es auch immer sein, aber durch Prozessoptimierung, dass man immer die Chargen auch voll auslastet, also die Maschinen voll auslastet und dadurch versuchen wir halt schon immer und jetzt nicht nur jetzt im Moment in Zeiten, sag ich mal, der Krise, sondern schon immer, dass die Produkte so energieeffizient wie möglich zu produzieren.
Ja gut, das ist auch immer das Eigeninteresse der, ja, ich sag mal, Wirtschaftlichkeit. Aber auch wenn ich das alles schon gemacht habe, habe ich ja jetzt trotzdem das Problem, dass ich wesentlich teurer produziere. Könnt ihr das weitergeben? Gebt ihr es weiter? Ihr müsst es ja weitergeben.
Also klar, wir haben ja, wie alle auch mitkriegen, sind alle Sachen teurer geworden, auch Fleisch und Wurst. Und trotzdem geben wir nicht die Preise so weiter, wie wir die Preise haben, ob es Energie ist oder Fleisch einkauft dann, weil dann wären die Produkte so teuer, dass das gar keiner mehr bezahlen würde.
Aber gut, das ist ja auch ein Grund, warum ihr hier heute im Podcast seid, um das mal so ein bisschen zu erklären, weil es funktioniert natürlich nicht, wenn ich die Kosten nicht weitergeben kann. Pia, wie ist es bei euch? Könnt ihr das irgendwie prozentual nennen, wie viel teurer das jetzt für euch geworden ist dadurch? Oder existieren noch Bestandsverträge aktuell?
Also ich sag mal so, früher haben wir dreimal die Woche frische Fleischwurst gemacht. Jetzt haben wir uns zusammengesetzt, haben uns das mal hochgerechnet. Mittlerweile machen wir jetzt nur noch zweimal die Woche frische Fleischwurst, weil es sich einfach nicht rechnet.
Ist der, ja, Reduzierung des Angebots. Ne?
Das ist halt alte Fleischwurst.
Ja. Ja, wie schätzt ihr das ein? Wie wird sich da wie wird da die Preisentwicklung sein? Ich hatte ja neulich hier die Landwirte, die ja ganz schockiert waren, dass der Verbraucher jetzt 3,50 Euro für ein Päckchen Butter akzeptiert, wo es der Handel eigentlich immer ausgeschlossen hat, dass es funktioniert. Seht ihr da auch Potenziale, dass der Verbraucher da gegebenenfalls dauerhaft höhere Preise akzeptiert?
Ich glaube, der Verbraucher muss die Preise einfach akzeptieren, wenn er sagen will, er will was Gutes für die Welt oder für die Umwelt oder Mitmenschen tun, weil die Leute müssen ja auch alle was daran verdienen. Ja? Und wenn man mitkriegt, wo du gerade das Thema Bauern auch ansprichst, ja. Wenn die Schweinebauern oder Rinderzüchter, für die ist mittlerweile billiger oder effizienter, wenn sie ihr Futter verkaufen und das Futter nicht mehr durch die Schweine jagen, ja. Dann das kann ja alles nicht passen. Ja? Und die Leute sagen aber dann trotzdem, dass es zu teuer ist, alles und so. Und das muss man halt dann erklären, wie es ist. Und dann haben die meisten Leute auch Verständnis dafür. Aber es ist halt einfach schwierig. Das Umdenken bei den Leuten hat einfach noch nicht so stattgefunden, wie es vielleicht bei Leuten ist wie bei Pia und mir, die täglich damit zu tun haben. Und das ist aber eine Aufgabe, die wir jetzt in den nächsten Jahren haben und eigentlich auch schon immer haben, dass man die Leute zum Umdenken bringt. Und dass die wissen, wie sich so ein Preis entwickelt. Und dann haben auch die meisten dafür Verständnis.
Ja, ja, Kommunikation ist ja, glaube ich, gerade bei euch ein Thema. Wo kommt es her? Was machen wir daraus? Und was gibt es da denke, Personal ist bei euch auch ein Riesenthema. Ich habe jetzt gelesen, es gibt wie viele Metzgerausbildende im ASK? Kann das sein, dass es irgendwie nur noch 8 sind oder so?
Ja. Also ich bin im Prüfungsausschuss und ich muss tatsächlich sagen, ich bin da jetzt seit 6 Jahren mit drin. Als wir vor 6 Jahren gestartet haben mit der Prüfung, waren da 12 Auszubildende, würde ich mal sagen. Und letztes Jahr waren wir in der Gesellenprüfung mit 2. Also es wird immer weniger, weil die Leute sich darunter einfach nichts vorstellen können, sage ich immer. Die meisten denken, Metzger hat mit viel Blut zu tun und man müsste nur auslösen, auslösen, auslösen. Aber tatsächlich ist das gar nicht so.
Ja, und wie ich schon gesagt habe, emotionslos, weil ihr den ganzen Tag tötet.
Nein, das macht ganz viel Spaß bei uns. Sonst würden Paul und ich das ja nicht so gerne machen. Ja.
Also Kommunikation ist einfach ein großes Thema. Man muss den Leuten den Leuten einfach klar machen, dass der Beruf halt nicht mehr, sag ich mal, wie er früher vielleicht dargestellt wurde, ist, sondern dass es ja viel mehr Möglichkeiten gibt. Und einfach auch, dass durch eine Ausbildung im Fleischerhandwerk auch sich viele Türen einfach öffnen. Man kann viel daraus machen und sich weiterentwickeln und auch im Endeffekt gutes Geld verdienen. Und vielleicht auch viel mehr, also, oder in jedem Fall mehr Geld verdienen, als wenn man jetzt erstmal 8 Jahre studieren geht. Und anstatt einfach eine handwerkliche Ausbildung zu machen. Und es gibt einfach viele Möglichkeiten.
Ja, ist ja generell, glaube ich, im Handwerk ein Riesenproblem, dass die Leute heute irgendwie alle nur noch im Büro sitzen möchten, 25 Stunden arbeiten. Und ist die Frage, wer das zukünftig überhaupt noch machen soll. Ich habe jetzt noch eine kleine Produktverkostung vorbereitet. Jetzt müssen die beiden gleich Fleischwurst probieren. Damit kommen wir zum Ende des heutigen Podcasts. Vielleicht lässt sich als Resümee festhalten, wenn wir alle etwas bewusster mit dem Thema Fleisch umgehen und mit dem Kauf bei Paul und Pia oder auch bei anderen Handwerksmetzgern, ist man da schon auf einem ganz guten Weg. Man weiß, wo die Tiere herkommen und verhindert somit diese aus meiner Sicht menschenunwürdigen Zustände in den Großschlachthöfen, weil als Mensch sollte man dem Tier so etwas nicht antun. Zudem dürfte das Ganze auch deutlich klimafreundlicher sein. Wir gehen hier über zur Verkostung von Fleischwurst, Whisky und Bier. Fleischwurst hat ja hier im Sauerland eine ganz zentrale Bedeutung und vor allem endet die Kindheit damit, dass man an der Fleischtheke kein Stückchen Fleischwurst mehr bekommt. Ja, ich bedanke mich dann fürs Zuhören, hoffe, es hat euch gefallen und bitte bleibt auch zukünftig meinem Podcast gewogen. Vielen Dank!